Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einem amtierenden Literatur-Nobelpreisträger. Bis letztes Jahr kannten ihn bei uns nur wenige. Jetzt sind sein Name und sein Werk in aller Welt berühmt: Abdul Razak Gurnah. Der tansanisch-britische Autor. Er war in Deutschland mit seinem jüngsten Roman, der viel enthält, was mit Deutschland zu tun hat. Grausame Kolonialgeschichte, aber auch Schiller und Heine. Wir haben Abdul Razak Gurnah getroffen und gleich hören wir, was er dazu erzählt. Hier in der Lesart, hallo allerseits. Er war für viele, auch für uns, die literarische Entdeckung des vergangenen Jahres, Abdul Razak Gurnah. Alle seine Romane waren zwar ins Deutsche übersetzt, aber keiner war mehr lieferbar, als die Nachricht vom Literatur-Nobelpreis kam für den tansanisch-britischen Schriftsteller. Jetzt liegen Neuauflagen in allen deutschen Buchhandlungen und man kann wirklich nur dazu raten, die Bücher zu lesen, denn meisterhaft versteht es Abdul Razak Gurnah, die Konflikte um Migration, Identität und kolonialer Geschichte in Literatur zu verwandeln. Jetzt ist sein neuester Roman auf Deutsch erschienen, Nachleben. Und damit ist der 72-Jährige auf Lesetour gewesen und bei uns. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Mr. Gurnah. Welcome to Deutschlandfunk Kultur, Mr. Gurnah.
Thank you very much. It's a pleasure to be here.
Sie haben 30 Jahre bis zur Emeritierung an der Universität in Kent gelehrt, Literatur erforscht. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Sie, Herr Gurnah, Friedrich Schillers Musenalmanach kennen, aber dass diese Balladensammlung nun jetzt in Ihrem Roman auftaucht, und zwar dort in tiefkolonialer Zeit in Afrika, verblüfft wohl nicht nur Ihr deutsches Publikum. Warum gerade dieser klassische Text?
Well, I came across Schiller's work when I was a schoolboy in Zanzibar.
Ich bin Friedrich Schiller zuerst in meinen Schultagen in Zanzibar begegnet. Wir haben uns dort mit vielen Ländern befasst, die im sowjetisch-osteuropäischen Bereich lagen, unter anderem auch mit der DDR. Und eine der Aufgaben der dort vertretenen Missionen der DDR war es, Bücher zu senden. Und so haben wir viele Bücher aus der DDR empfangen, zum Beispiel auch Ruhig fließt der Don, den ich da gelesen habe, und unter anderem eben auch dieses Exemplar des Musenalmanaches mit schönen goldgeprägten Lettern auf dem Buchrücken. Das hat sich mir wirklich angeboten und ich habe es da zum ersten Mal gelesen. In allen späteren Jahren habe ich dann die Neigung gehabt, von unserem Schiller zu sprechen, denn es war eben ein Autor, den nur ganz wenige kannten und schätzten. Als ich nun Nachleben zu schreiben begann, in Südafrika, in der Stadt Stellenbosch, da tauchte dieser Name wieder für mich auf.
So I started writing Afterlives when I was in South Africa at Stellenbosch University. And they have a beautiful library.
Ich begann also, wie gesagt, Nachleben in Südafrika an der Universität Stellenbosch zu schreiben. Die haben eine wunderbare Bibliothek. Und ich befasste mich damals mit dem Thema Präsenz der Deutschen im damaligen Deutsch-Ostafrika. Und ich wollte den Offizier, der da als Gestalt vorkommt, mit einem Dichter ausstatten, den er verehren sollte, einen deutschen Dichter. Und nach und nach stieß ich dann eben auf dieses wunderbare Gedicht von Schiller, Das Geheimnis. Und ich fand das sehr passend. Es wurde dann ein wichtiges Element in meiner Erzählung von der Liebeswerbung in diesem Roman. Und so wurde Schiller Teil dieses Romans. Außerdem erschien es mir glaubwürdig, wenn der Offizier aus derselben Stadt stammte wie Schiller. So hat er also dieselbe Heimatstadt wie Schiller.
Also this would perhaps explain his affection too for the poetry of Schiller.
Auf diesen Offizier kommen wir noch genauer zu sprechen, Mr. Gurnah. Aber mit Schiller sind wir schon bei ihrer Hauptfigur, Hamza. Er ist ein Askari. Das ist Swahili für Soldat, wie man die Freiwilligen in den sogenannten Schutztruppen der Kolonialmächte bezeichnet hat. Wir sind in der Zeit so ab 1910. Warum lässt sich dieser Hamza bei den Deutschen anheuern, wie hunderttausende junger afrikanischer Männer, die auch für die Briten oder die Belgier und eben die Deutschen gekämpft haben?
It's an interesting question. It's a question that I reflected on myself. Why do so many Africans join these mercenary armies.
Das ist eine spannende Frage. Ich habe selbst oft darüber nachgedacht. Warum haben sich so viele in diese Söldnerarmeen anwerben lassen? Zumal wir ja auch sagen müssen, die große Mehrheit der Opfer in diesen in Afrika ausgefochtenen Kriegen war vielen anderen Afrikanern zum Opfer. Afrikaner töteten also Afrikaner. Nun, der erste Grund, der einem da einfallen könnte, damals sahen sich die Menschen nicht als Afrika. Sie dachten nicht in Kategorien des Kontinents, sondern sie fühlten sich einem Volk, einer Nation oder einem Ort zugehörig. Und das war auch über Jahrzehnte so geblieben. Die einzelnen Völkerschaften standen im Gegensatz in Konflikten miteinander. Erst später dann begann sich ein gemeinsames afrikanisches Bewusstsein im Gegensatz zu den Europäern zu bilden, insbesondere im Zusammenhang der Entkolonisierung. Ein zweiter Grund mochte sein, dass diese Söldnerarmeen häufig anderswo eingesetzt wurden. Man bekämpfte also Fremde und das macht es auch leichter, gegen Menschen zu kämpfen, solange eben das Geld floss. Man bekam ja Geld dafür. Ein dritter Grund mochte das Prestige sein. Man wurde Teil dieser neuen Macht, die sich in Afrika breit gemacht hatte und wurde Teilhaber dieser Macht. Die Faszination der Uniform wirkte auch. Schließlich auch Abenteuerlust für diese abenteuerlustigen jungen Leute. Die wollten mal wagemutig etwas Neues erfahren. Und schließlich spielte auch nackter Zwang eine Rolle. Es gab auch von all diesen Kolonialmächten, den Portugiesen, den Belgiern, den Briten, den Franzosen und eben auch den Deutschen, derartige aufgestellte Söldnerarmeen.
All of them, the Portuguese, the Belgians, the British, the French and the Germans, had mercenary African forces.
Dazu kommt, dass diese Askari ja aber auch furchtbar behandelt werden. Also sie werden mit einem Hungerlohn oder gar nicht bezahlt, bei Ungehorsam grausam bestraft, geschlagen oder gleich hingerichtet, beständig gedemütigt als Wilde. Und doch bleiben sie, wie es einmal heißt, unerschütterlich loyal. Es sei ein Wunder, wie der Erzähler selbst einmal Kopfschütteln sagt. Ich habe, Mr. Gurner, dabei ein früheres Buch von Ihnen denken müssen. Das verlorene Paradies, das spielt auch um 1900. Dort werden die Deutschen ja als geradezu mythische Wesen beschrieben, als stählerne, grausame Gottheiten, unbesiegbar, gnadenlos. Ist das auch jene Macht, jene Faszination der Stärke, die anscheinend auch die Askari in den Bann gezogen hat?
Possibly that there is the mythic dimension that you mentioned.
Ja, vielleicht ist das so, dass diese mythische Dimension, die Sie da nannten, ins Spiel kommt. In dem Roman Verlorenes Paradies habe ich das ja versucht einzufangen, diese Faszination durch diese unbekannten mächtigen Wesen, die da plötzlich auftauchen, die man aber noch nicht getroffen oder gesehen hat, von denen man aber ständig irgendwelche fabelhaften Dinge hört, Mythen, die im Laufe der Zeit anwachsen und sich vergrößern. Etwa über die Grausamkeit, diese Rohheit der Deutschen, ihre Strafen, ja bis hin zu kaum glaublichen Sagen, die Deutschen könnten sogar Eisen fressen. Also das ist dieser ungeheuerliche Machtimpetus, der da von den Deutschen ausging und der natürlich Angst erzeugt. Und die Szene, in der Yusuf in dem Roman vom verlorenen Paradies sich entschließt, dieser kolonialistischen Armee beizutreten, war im Grunde der Ausgangspunkt meiner Erzählungen in dem Roman. Ich wollte die damals ausgefochtenen Kriege schildern. Es ging mir tatsächlich um die historischen Begebenheiten. Ich wusste aber noch nicht genug. Erst 20 Jahre später bin ich dann zu diesem Thema zurückgekommen und Hamza ist in der Tat so eine Art Yusuf, der sich ja ebenfalls dann den Schutztruppen anschließt. Und nur, dass er eben nicht nur diesen Entschluss fasst, sondern dass er dann auch die gesamte Geschichte innerhalb der Schutztruppen erlebt. Und das konnte ich dann ausloten, indem ich die Geschichte eben weiter erzählt habe. Häufig aber, glaube ich, war der Beweggrund auch schlicht Verzweiflung.
It's just out of sheer desperation.
Danke, soweit Abdulrazak Gurner. Sie haben uns, Herr Gurner, die Rolle und die nahezu mythische Wirkung der Deutschen im kolonialen Afrika schon entfaltet. Im Roman beschreiben Sie die Deutschen ganz konkret in all ihrer weißen Überheblichkeit, ihrer Verachtung und ihrer Grausamkeit, aber es gibt auch bessere. Eben wie der gütige Offizier, der die Hauptfigur Hamsa unter seinen Schutz stellt, ihn gut behandelt und ihm schließlich Schiller zu lesen gibt. Das macht die Unterdrückung schließlich nicht besser. Aber was wollten Sie mit diesem Offizier zeigen?
I have a thought that sometimes people who are serving a cruel ideology.
Ich hatte immer wieder mal den Gedanken, und ich hege diesen Gedanken auch heute noch, dass es immer auch Menschen geben muss, die, so grausam die Ideologie auch sein mag, der sie anhängen oder der sie dienen, doch ein anderes Bewusstsein haben, ob sie nun im Militärdienst leisten oder in irgendwelchen anderen Truppenteilen. Sie wissen, dass etwas nicht richtig ist. Ihnen ist aber der Rückweg versperrt, weil jeder Rückzug Ihnen als Verrat an Ihrer eigenen Gesellschaft vorkäme oder weil Ihnen auch einfach die Stärke fehlt, diesen Schritt zu tun und zu sagen, nein, ich mache da nicht mit. Dennoch hegen Sie dieses Bewusstsein, dass da etwas nicht stimmt. Und Sie versuchen, mit diesem Unbehagen umzugehen, indem Sie Akte der Menschenfreundlichkeit begehen, weil sie offenbar der Meinung sind, dass damit dieses Üble und das Böse, das sie tun, verbessert würde. Und in diesem Sinne habe ich den Offizier und auch den Pastor konzipiert, die ja die Ideologie der sie entsendenden Gesellschaft mit all dem Kolonialismus tatsächlich äußern und sie auch verkörpern, die aber dennoch eben auch Menschen sind und menschliche Regungen Mitgefühl haben, insbesondere gegenüber so einem schönen jungen Mann.
Particularly to a beautiful young man.
Im ersten Teil Ihres Buches, da geht es um diese erschütternde Gewalt der Kolonialherrschaft. Die afrikanischen Opfer gehen in die Millionen bis in den Ersten Weltkrieg, den die Askaris dann auch für ihre Herren ausgekämpft haben. Im zweiten Teil des Romans werden andere Seiten aber immer stärker. Was die Deutschen und dann verstärkt die Briten auch tun, sie errichten funktionierende Verwaltungen und Infrastrukturen. Es gibt sanitäre Anlagen, sauberes Wasser, Schulen, Krankenhäuser werden gebaut, Kinder geimpft. Ihr Roman, Herr Gurner, wird zunehmend versöhnlicher, hatte ich den Eindruck. War das auch Ihre Absicht?
Yes, of course. There are several things to think about in relation to this. That,
ja, natürlich ist das so. Man muss ja sagen, die meiste Zeit, die die Deutschen in Ostafrika und in anderen Teilen des Kontinents verbracht haben, waren sie verwickelt in Gewalttaten, etwa im Niederschlagen von Bewegungen, die sie als Rebellionen bezeichneten, oder auch in höchst ungerechten Handelspraktiken. Man muss aber auch sagen, dass das späte 19. Jahrhundert auch eine Zeit bedeutender Fortschritte in der Medizin war. Alle diese medizinischen Errungenschaften kamen natürlich zunächst einmal der eigenen Verwaltung oder auch den Schutztruppen zugute. Man versuchte sie eben vor solchen Risiken zu schützen, aber sekundär auch den Menschen vor Ort, denn man braucht ja Leute, um Eisenbahnen und Straßen zu bauen. Und diese Eisenbahnen und Straßen, die bleiben dann, auch wenn die Kolonialherren das Land verlassen haben. Darüber hinaus muss man auch sagen, die Deutschen und insbesondere auch die Briten haben eingesehen, dass nur mit Zwang eigentlich ihre eigenen Ziele nicht zu befördern sind. Irgendetwas anderes musste man auch finden, um die Produktivität der Kolonie zu steigern. Das waren nicht beabsichtigte Wohltaten für die Kolonisierten, aber es sind eben doch Wohltaten geblieben, die auch geblieben sind und für die wir auch dankbar sind.
Sie zeigen den Konflikt zwischen Tradition und Moderne auch einmal sehr drastisch, Mr. Gurner. Hamsa kommt nach dem Krieg zu einer Kaufmannsfamilie. Wir lernen ganz viele Personen kennen und ihr Schicksal. Hamsa findet die Liebe. In einer richtig rührenden Geschichte, er und seine Frau Afia bekommen einen Sohn. Aber mit diesem stimmt irgendwann etwas nicht. Er spricht mit sich selbst, hört merkwürdige Stimmen, fühlt sich verfolgt. Und die Mutter Afia bestellt in ihrer Not eine Wunderheilerin. Alle um sie herum, ihre Verwandten sagen, ja, spinnst du, solche Aberglaube, aber dann wird ein Ritual zelebriert und das schildern Sie in seiner ganzen archaischen Wucht. Was ist das für ein Symbol in diesem Roman?
It's a way of saying that people do still have beliefs.
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Menschen immer noch bestimmte Glaubenssätze vertreten und in sich spüren, die in rationaleren Gesellschaften einfach als Aberglaube gelten. Im Buch selbst ist ja Afia tatsächlich der Meinung, das könnte doch helfen, während Hamza das ablehnt und sagt, das ist alles Quatsch. Und auch Khalifa ja das rundweg ablehnt. Wir sehen also, dass dieser Konflikt, wie er in den Gesellschaften besteht, auch in diesem Buch entfaltet wird. Und wir sehen das auch in den heutigen Tagen noch in Gesellschaften wie etwa in Äthiopien, im Sudan, im Sahel, dass diese Bräuche in riesigen Maßstäben ausgeführt werden. Es sind Großunternehmen, die sehr teuer sind, häufig angetrieben nicht durch den Glauben, das könnte zu einer Heilung führen, sondern eher angetrieben durch gemeinsame Ideen, gemeinsame Überzeugungen, denen man eine gemeinschaftsbildende Kraft zuschreibt.
The distress that members of the community feel.
Dieses Motiv führt nun aber uns direkt nach Deutschland, Herr Gurner. Wir dürfen jetzt nicht erzählen und Spannung vorwegnehmen, was es mit diesem verzauberten Sohn auf sich hat. Aber plötzlich sind wir in den 1920er, 1930er Jahren in Hamburg, in Würzburg, in Koblenz, wo der Sohn in Archiven zur kolonialen Geschichte seiner Herkunft forscht. Und man erfährt so viele historische Details. Waren Sie selbst dort in diesen Städten in Deutschland?
No, I wasn't there.
Nein, ich habe diese Städte nicht alle besucht. Einige schon, wie zum Beispiel Würzburg. Natürlich spielte mir auch diese Tatsache der schrecklichen Bombenangriffe auf die Stadt, in der so vieles zerstört worden ist, in die Hände. Das wird dann auch ein bedeutsamer Umstand für den Verlauf der Erzählung. Ich wollte aber im Grunde diesen Weg nachvollziehen, den dieser junge Mann eben beschritten hat. Und insbesondere wollte ich auch mehr herausfinden über die authentische Person, die hier vorkommt und die ich eben Ilias nenne. So ist das eben dann auch entstanden.
Es gibt eine authentische Person in diesem Roman, einen wirklichen Askari, und Sie haben dessen Schicksal recherchiert und wir hören von ihm, aber das dürfen wir wirklich keinesfalls verraten, denn es ist eine wunderbare Geschichte und wunderbare Pointe dieses Romans. Dass Sie jetzt hier sind, Mr. Gurner, und vor großem Publikum auftreten, verdankt sich natürlich auch dem Nobelpreis. Wie sehr hat sich Ihr Leben dadurch verändert?
Well, that's one way that you've just described.
Nun, das kann man so beschreiben, wie Sie das machen. Für mich ist es wirklich eine echte Anerkennung meiner Arbeit und ich bin stolz darauf, dass dies gelungen ist. Vor allem aber bekomme ich so Leser und dass die Leute die Bücher lesen, entzückt mich wirklich. Darüber hinaus gibt es eben auch Raum und Gelegenheiten, Gespräche zu führen und zu reden, wie wir das ja jetzt auch machen.
Ganz herzlichen Dank Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Es war uns eine Ehre.
It's a pleasure for me. Thank you.
Und das Buch ist im Penguin Verlag erschienen mit 384 Seiten für 26 Euro. Übersetzt von Eva Bonnet und unser Gespräch mit Abdulrazak Gurner hat Johannes Hampel übertragen. Auch ihm besten Dank. Und unser Gespräch mit Abdulrazak Gurner hören Sie jederzeit nach, auch im Original unter www.deutschlandfunkkultur.de oder in unserer DLF-Audiothek. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, und wir machen jetzt einen Ausflug nach Lettland, in die Hauptstadt Riga, wo man Sergei Timofejew kennenlernen kann. Einen Schriftsteller mit russischen Wurzeln, in vielen Genres aktiv, in beiden Sprachen, als Dichter, Übersetzer, Performer, DJ, Texter für Musikbands, auch in einem besonderen Künstlerkollektiv namens Orbita. Unsere Autorin Susanne von Schenk hat Sergei Timofejew getroffen und sich alles darüber erzählen lassen.
Sergei Timofejew ist ein großer Mann, lässig mit Backenbart und kahlrasiertem Kopf. Er wirkt kraftvoll, wenn er mit seinem Fahrrad durch Riga fährt. Dort wurde er 1970 geboren, als Lettland ein Teil der Sowjetunion war. Seine Eltern sind Russen, gehörten zu denen, die, der heutigen lettischen Lesart zufolge, das baltische Land unterwandern sollten. Damals war Russisch Amtssprache, heute ist es Lettisch.
In meiner Familie wird Russisch gesprochen, aber meine Eltern waren offen für die lettische Kultur und Sprache. Für mich war das selbstverständlich, diese doppelten Wurzeln zu haben und von beiden Kulturen geprägt zu sein. Ich bezeichne mich selbst als einen lettischen Schriftsteller, der Russisch schreibt.
Und zwar in freien Versen, wie in seinem Gedicht Da kommt ein Mensch.
Da kommt ein Mensch, sein Anzug ist zerknautscht und im Gesicht die dünnen Bügel seiner Brille. Er streitet mit der Leere, ist verrückt, ein Wind. Die Brille zittert an den dünnen Bügeln. Sein Anzug ist zerknautscht. Er streitet hastig.
Приходит человек и заполняет комнату. Приходит человек, он долго шел сюда.
Da kommt ein Mensch. Er füllt den Raum aus. Da kommt ein Mensch. War lange unterwegs. Sein Anzug ist zerknautscht. Er streitet allzu hastig. Die Brille zittert. Ein Idiot. Er streitet. Ein Wind. Verrückt. So ist er hergekommen.
Он спорит. Он ветер. Сумасшедший. Он пришел.
Bis auf wenige Auslandsaufenthalte hat Sergei Timofejew immer in Riga gelebt und fühlt sich dort zu Hause. Seine ersten Gedichte veröffentlichte er mit 20 auf Russisch. Die Sprache ist für ihn ein Instrument. Er betrachtet sie als einen Teil der lettischen Kultur.
My first publications were also in Samizdat magazines in St. Petersburg and in Riga.
Meine ersten Publikationen erschienen in Untergrundzeitschriften in St. Petersburg und Riga. 1999 habe ich dann mit drei anderen in Lettland lebenden und auf Russisch schreibenden Dichtern das Kollektiv Orbita gegründet. Alles, was wir machen, basiert auf Texten, auf Poesie, also auf Worten.
Wie zum Beispiel in dem Video Tallinn Street. Sergei Timofejew blättert in einigen der kunstvollen, grafisch originell gestalteten Gedichtbänden. Sie sind mehrsprachig, aber die Texte stehen nicht einfach in der jeweiligen Sprache nebeneinander, sondern werden inszeniert. So sind in einem der Bücher Magnete eingesetzt als Symbol der Anziehung. Denn, sagt Sergei Timofejew, Orbita möchte sich nicht auf das russischsprachige Ghetto beschränken.
Die literarischen Kreise hier sind nicht so groß. Man kennt sich, geht zu den gleichen Events und übersetzt sich gegenseitig. Für mich ist die lettische Kultur mit ihren Dichtern, Künstlern und Musikern essentiell. Sie hat mich geformt, seit ich Teenager war, bis heute. Ich fühle mich weniger der russischen als der lettischen Kultur zugehörig.
Angesichts des Ukraine-Krieges ist das allerdings nicht mehr selbstverständlich. Denn die Spannungen zwischen der lettisch- und der russischsprachigen Bevölkerung in dem baltischen Land nehmen zu. Vor 1939 waren gerade einmal 9% der Einwohner russisch. Heute ist es ein Drittel der Bevölkerung. Und in Riga sind die Letten sogar in die Minderheit geraten.
Die russisch sprechende Gesellschaft in Lettland ist gespalten. Ein Teil ist total integriert. Andere fühlen sich unterdrückt und hoffen auf Hilfe aus Russland. Es ist kompliziert und kontrovers. Aber das ist normal. Gesellschaften sind so.
Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine wehen an vielen Gebäuden in Riga die blau-gelben Flaggen. Der Überfall der Russen am 24. Februar hat Sergei Timofejew erst einmal sprachlos gemacht. Das hat sich inzwischen etwas geändert.
Als der Krieg anfing, konnte ich gar nichts schreiben. Erst nach mehreren Monaten schrieb ich dann ein Gedicht über die russische Führung, die ukrainische Erde so in sich reinfrisst, bis es nicht mehr geht.
Der lettisch-russische Schriftsteller Sergei Timofejew hier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da blicken wir jetzt in ein leeres Spanien, gehen auf eine Reise in ein Land, das es nie gab. So lautet der deutsche Titel eines Buches, mit dem der spanische Journalist und Schriftsteller Sergio del Molino erregte Debatten bis ins Parlament hinein erzeugt hat. Das Buch hat sich in Spanien 100.000-fach verkauft. Der Titel ist zum stehenden Begriff geworden. Jetzt also die deutsche Übersetzung, die für uns Stefan May gelesen hat. Der Kritiker ist im Studio. Leeres Spanien, Herr May, das ist keine Metapher, wie man erstmal annehmen könnte, sondern der Autor meint das ganz wortwörtlich, nicht wahr?
Ja und nein. Das leere Spanien ist kein Land, sondern ein Bewusstseinszustand, sagt der Autor einmal. Also es ist in gewisser Weise eine Metapher, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich die Wahrheit. Und wenn man den Schnellzug von Madrid nach etwa Barcelona oder Valencia nimmt, dann fällt es einem schon nach wenigen Minuten auf beim Blick aus dem Fenster. Man fährt durch eine eintönige, braune Einöde, die Meseta, und hat dann erst wieder bebautes Gebiet, wenn man am Zielort ankommt. Also es ist schon ein riesiges, leeres Land. Und die Hälfte der Fläche Spaniens wird nur von 10% der Einwohner belebt, und das sind von 46 Millionen 4,6 Millionen, die in der Mitte des Landes leben. Der Autor schreibt, das ist eine Bevölkerungsdichte wie am Nordpol oder zumindest in Nordfinnland, und er zeigt ein einziges Foto in seinem Buch, und das ist ein Foto aus dem All, das Spanien bei Nacht zeigt, und das ist ein schwarzer Fleck mit hellen Rändern, das sind die Lichter an den Küsten, und ein heller Klecks in der Mitte, das ist Madrid, und alles andere ist schwarz.
Nun kennt man dieses Stadt-Land-Gefälle aber ja auch aus vielen anderen europäischen Ländern, Frankreich etwa, wo ja auch ein Drittel der Bewohner im Großraum Paris lebt. Was ist denn in Spanien hier anders oder besonders?
Also natürlich kennen wir das auch aus unseren Breiten, und man spricht ja auch von Brandenburg, das irgendwann einmal entvölkert sein könnte. Aber in Spanien hat das doch noch eine ganz andere Qualität. Da war es eben eine jahrhundertelange Vernachlässigung des Landes, der ländlichen Region, verbunden mit einer starken Rückständigkeit. Und dann hat ja auch die Agrarwirtschaft sich verwandelt zu einer Massenproduktion, zum Export. Man denke nur an diese riesigen Folientunnel, die an der Küste stehen für Gemüse und Obst. Und dann kommt noch etwas dazu, was das besonders macht. Es waren die Jahrzehnte unter Franco, wo an sich ein Stillstand war. Und Franco, der sich zwar auf die Menschen im ländlichen Raum verlassen hat, weil die Menschen dort natürlich konservativer waren, das war seine Anhängerschaft und nicht in den liberal-linken Städten. Aber er hat nichts getan für das Land. Im Gegenteil, er hat dort Atomkraftwerke gebaut und Staudämme hineingesetzt, und die Leute mussten ihre Dörfer verlassen, weil die geflutet wurden. Und das hat dann natürlich noch einmal zu einer verstärkten Landflucht geführt.
All das entfaltet Sergio del Molino in seinem Buch. Wie legt er es an? Was erzählt er? Was analysiert er hier genau?
Also er schreibt ganz am Anfang, dass es sich hier um ein Essay handelt und um kein Sachbuch, und das sollte man ernst nehmen. Es wird also nicht Kapitel für Kapitel kontinuierlich erzählt, sondern er springt herum, so wie es ihm die Gedanken eingeben, und er zitiert sehr viel Literatur. Es ist eine literarische Analyse des Stadt-Land-Konflikts. Auf der einen Seite die sündige Stadt und auf der anderen Seite die Bauerntölpel. Und anhand dieser Stereotype klopft er die Ereignisse und die Literatur ab. Er zitiert auch etwa Buñuels ersten Film Las Urdes, wo ein solches Dorf geschildert wird in all seiner Armut und Tristesse. Und nachher kommt heraus, dass das kein Dokumentarfilm, sondern ein gestellter Film war, aber insofern wiederum dokumentarisch, weil es sehr wohl diese Dörfer gegeben hat, in denen all das vorgekommen ist. Aber hier hat einfach Buñuel das auf ein Dorf kondensiert.
Nun hat das Buch, als es 2016 im Original in Spanien erschienen ist, diese gewaltige Wirkung entfaltet. Also Debatten im spanischen Parlament, es wurde ein Riesenbestseller. Dieser Begriff leeres Spanien ist anscheinend wirklich allgegenwärtig in der Öffentlichkeit. Welchen Nerv hat denn Sergio Molino hier anscheinend getroffen?
Also offenbar muss man hier Spanier sein, um das bis ins Letzte zu verstehen. Aber eben dieser ländliche Raum im Zentrum des Landes wird auch irgendwie als Herz der Finsternis gesehen. Das war auch lange Zeit so eine Art iberisches Sibirien, wo man eine Binnenverbannung von missliebigen Personen auch oft durchgeführt hat. Und der Autor nimmt etwa Don Quixote in einem Kapitel als sehr zentrale Figur, und er wirft Cervantes vor, hier seine Figuren sehr gehässig darzustellen. Und Sergio del Molino spricht immer wieder vom verächtlichen Blick auf das Land. Und das dürfte lange, lange Zeit auch wirklich so stattgefunden haben. Und das dürfte tief in Spanien verwurzelt sein.
Herr May, was ist denn aber für uns daran eigentlich interessant? Also ich stelle mir vor, in Spanien erscheint ein Buch über verlassene Regionen in Ostdeutschland. Da sagen spanische Leser, Leserinnen vielleicht achselzuckend, aha, so, so. Was haben wir denn von Molinos Buch?
Also das muss man zugeben, für einen Nicht-Spanier braucht man einen langen Atem für ein 290 Seiten dicht beschriebenes Buch. Er zitiert hier viele Autoren und viele Orte, die uns unbekannt sind und auch Befindlichkeiten. Er spricht von den Karlisten, die wir vielleicht nur aus dem Geschichtsunterricht kennen. Es ist oft redundant und formulierungsverliebt und dadurch ein bisschen langatmig, aber es gibt interessante Einblicke und Erkenntnisse. Etwa, dass das Patriotismusproblem interessanterweise ähnlich ist wie in Deutschland. Man denkt immer an die stolzen Spanier, aber so ist das offenbar nicht, denn Del Molino schreibt, der Nationalstolz wurde uns unter Franco ausgetrieben.
Danke Ihnen, Stefan May. Über leeres Spanien, eine Reise in ein Land, das es nie gab. Jetzt auf Deutsch im Wagenbach Verlag veröffentlicht. Übersetzt von Stefan Kutzen mit 304 Seiten für 30 Euro. Mehr dazu lesen Sie wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Jeden Monat veröffentlichen wir unsere Sachbuchbestenliste. Gerade ist die Ausgabe vom November publiziert bei uns und in der Zeit mit einem diesmal sehr breiten Spektrum aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Und auf Platz 1 steht dieses Buch, Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus. Geschrieben von den Sozialwissenschaftlerinnen, von den Sozialwissenschaftlern Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Heute früh hat hier im Programm unser Juror René Agiga erklärt, worum es dabei genau geht.
Und das ist das, was die beiden versuchen, in ihrer fast 500-seitigen Studie zu untersuchen. So eine Sozialfigur, einen Sozialtypus, den sie libertären, autoritären nennen. Das ist ein bisschen ein paradoxes Wort, weil libertär heißt ja sowas wie freiheitsliebend und den Individualismus als höchsten Wert ansehen. Und Autoritarismus oder Autoritätsliebe so ungefähr das Gegenteil. Und was damit gemeint ist, kann man sich schön vorstellen, wenn man denkt an all die Querdenkerinnen und Querdenker, die sogenannten, an all die Klimaprotestierenden oder vielleicht auch an so einen Politiker wie Viktor Orban, der kürzlich erst gesagt hat, naja, eigentlich ist inzwischen Ungarn eine Insel der Freiheit verglichen mit Deutschland. Und die erstgenannten Gruppen, die haben ja auch alle das Selbstbild, dass sie eigentlich für Freiheit und für Freiheit gegenüber einem System, das sie als Meinungsdiktatur oder als Diktatur gar verstehen, dort Widerstand leisten.
Sachbuchbestenlisten-Juror René Agiga über den aktuellen Spitzenreiter Gekränkte Freiheit von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Die ganze Liste mit allen 10 Titeln für den Monat November finden Sie auf unserer Website unter deutschlandfunkkultur.de.